Neue Woche, neue All-Time-Highs bei Nvidia, Microsoft und Bitcoin. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, wie immer mit dem Aktien- und KI-Update. Wenn ihr euch also für Tech, Aktien und künstliche Intelligenz interessiert, solltet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel und den Podcast abonnieren. Wir schauen uns als erstes die Stimmung auf dem Markt an und der Fear and Greed Index zeigt uns aktuell 75 an. 75 bedeutet also wieder Extreme Greed. Die Leute sind also extrem bullish. Und vergleichen wir das mal mit letztem Jahr, vor genau 12 Monaten, lag dieser Index nur bei 43. Denn wir reden ja immer viel darüber, dass die Stimmung vor ein paar Monaten ja nicht so toll war, wegen der ganzen Trump-Zölle. Aber auch vor einem Jahr war die Stimmung an den Märkten jetzt eben auch nicht so prima. Vielleicht nicht ganz so katastrophal wie jetzt eben im April, aber eben auch nicht bei weitem immer dieser Extreme Greed. Das bedeutet, für Investoren haben wir augenblicklich ein ziemlich gutes Umfeld. Als nächstes schauen wir uns die Indizes an. Der S&P 500, neues All-Time High, plus 7% dieses Jahr. Der Nasdaq 100, plus 10% dieses Jahr, auch All-Time High. Und der DAX nach wie vor mit einer starken Performance, 21% im Plus für 2025. Was noch ganz spannend ist, ich habe vorhin mal nachgeschaut, wie sich der Nasdaq und der S&P 500 die letzten zwei Jahre verhalten haben. Und das ist halt unglaublich, wie die performt haben. Der Nasdaq ist die letzten zwei Jahre 44% im Plus. Der S&P 500 ist die letzten zwei Jahre 37% im Plus. Warum ist das spannend? Normalerweise kauft man ja so einen Index über 100 oder 500 Titel, weil man eben sagt, naja, das Ganze ist dann ziemlich diversifiziert und man hat dann vielleicht nicht die ganz krassen Returns, aber dafür hat man eben so eine sichere Sache. Und typischerweise wäre man dann eben auch mit Returns von 5 oder 10% pro Jahr sehr zufrieden. Und jetzt ist es eben so, dass die US-Wirtschaft und vor allem natürlich der Tech-Sektor in den letzten Jahren so krass geboomt haben, dass eben auch diese super breit gestreuten Indizes eben 37 bzw. 44% im Plus sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren einfach nur ganz doof 10.000 Euro jetzt in den Nasdaq 100 angelegt hätte, dann wären wir jetzt eben schon fast bei 15.000 Euro, also ein Plus von 44%, ohne dass man irgendwas machen musste, ohne dass man jetzt besonders riskant anlegen musste, ohne dass man jetzt vielleicht Stockpicking betreiben musste und sich überlegen musste, Mensch, kaufe ich jetzt Nvidia, Microsoft oder doch AMD, sondern einfach nur ganz doof in diesen Nasdaq 100. Und wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, ist der Nasdaq 100 jedes Jahr, glaube ich, um 15% gewachsen. Und wenn man das dann eben über 5 oder 10 Jahre dann eben immer kumuliert mit dem Zinseszinseffekt, dann ist einfach unglaublich, wie man da eben auch Vermögen aufbauen kann mit einer, wie gesagt, relativ sicheren Anlage. Und dementsprechend nehme ich den S&P 500 und den Nasdaq auch immer so ein bisschen als Benchmark. Das bedeutet, wenn ihr 10.000 Euro zum Anlegen habt, dann sollte idealerweise nicht weniger Return dabei rauskommen pro Jahr, als euch ein S&P 500 oder ein Nasdaq eben geben würde. Und klar kann es auch mal sein, dass es Jahre gibt, die so ein bisschen schwächer sind. Zum Beispiel 2022 war kein so tolles Jahr an der Börse, aber das war die letzten 20 Jahre auch eher so der Ausreißer. Und ich persönlich schaue immer so drauf, dass ich ja mit einer relativ sicheren Anlage, wie eben S&P 500 oder Nasdaq 100, eben pro Jahr diese x Prozent bekommen könnte. Dementsprechend, wenn ich das Geld nicht anlege, ist das Geld so gesehen verschenkt, weil man hätte ja mit relativ wenig Risiko ganz ordentlich Returns bekommen können. Und wenn man dann doch in irgendeine Aktie investiert, dann sollte sie natürlich idealerweise deutlich mehr und deutlich höhere Returns erzielen, als jetzt eben das Investment in einen Index. Das heißt, wenn ihr jetzt in einen Einzeltitel investiert und der hat die letzten zwei Jahre zum Beispiel nur plus 10% in Summe gemacht, dann sind natürlich plus 10% besser als nichts. Aber 10% für eine Einzelaktie sind natürlich viel, viel schlechter als jetzt 44% auf den Nasdaq 100. Und mal so zum Vergleich, wenn man in Nvidia investiert hätte, ja klar, Nvidia natürlich auch ein Ausreißer, aber Nvidia hat natürlich die letzten zwei Jahre sich eben fast vervierfacht. Das heißt, das ist einfach so ein bisschen so ein Benchmark zum Kalibrieren. Wenn man nichts mit dem Geld macht, hat man logischerweise 0% oder sogar negativ wegen der Inflation. Wenn man eben in so einen Index investiert hätte wie den Nasdaq 100 plus 44% in den letzten zwei Jahren, gigantisch. Und wenn man natürlich Glück hatte und die richtigen Einzeltitel getroffen hat, wie zum Beispiel in Nvidia, aber eben auch viele andere Titel, dann hat man da eben durchaus weit über 100% Return machen können. Schauen wir uns als nächstes Bitcoin an. Bitcoin hat ja letzte Woche auch ein neues All-Time-High erzielt von $123.000. Aktuell hat Bitcoin wieder ein bisschen nachgegeben, liegt bei $118.000. Trotzdem ist natürlich die Stimmung im Kryptobereich gerade ziemlich gut, denn letzte Woche hat die US-Regierung einige sehr kryptofreundliche Gesetze verabschiedet und man geht davon aus, dass das eben die Crypto-Adoption in den USA sehr stark voranbringen wird, vor allem was das Thema Stablecoins angeht. Und dementsprechend sind auch einige Aktien, die mehr oder weniger was mit Krypto zu tun haben, dieses Jahr ordentlich im Plus. Coinbase zum Beispiel dieses Jahr 63% im Plus und Robinhood ist sogar 178% im Plus. Und Robinhood ist natürlich eine allgemeine Trading-App. Die machen natürlich nicht nur Krypto, sondern auch sehr viel Aktien, aber die profitieren natürlich auch vom Krypto-Boom. Und auch bei Ethereum sieht es augenblicklich ganz gut aus. Ethereum liegt aktuell bei $3,800. Das All-Time-High war ja 2022 bei etwa $4,600. Aber in den letzten Monaten hat Ethereum ordentlich zugelegt. Also in den letzten 3 Monaten alleine plus 141%. Also wer da vor 3 Monaten den Krypto-Dip gekauft hat und speziell Ethereum, der hat da wirklich ein ziemlich gutes Näschen bewiesen. Als nächstes schauen wir uns die Super 6 an, also die 6 größten Tech-Companies der Welt. Und da haben wir eben dieses Jahr Nvidia mit 28% im Plus, also neues All-Time-High, dementsprechend auch eine ziemlich gute Year-to-Date-Performance. Microsoft ist mit 21% im Plus, Meta mit 20% im Plus, dann haben wir Amazon mit plus 3%, Alphabet mit minus 2% und Apple mit minus 16%. Das heißt, die Trends der letzten Wochen, die setzen sich fort aus den Magnificent 7, wenn man noch Tesla dazu zählt, sind ja schon lange die Super 6 geworden und aus den Super 6 eigentlich dieses Jahr die Super 3, weil eigentlich nur Nvidia, Microsoft und Meta eine starke Aktienperformance hinlegen, wohingegen die anderen ja bestenfalls neutral sind, wie zum Beispiel Amazon und Alphabet und Apple natürlich immer noch stark negativ. Kommen wir jetzt zu Nvidia. Die haben letzte Woche ein neues All-Time-High erzielt mit $174, aktuell eben auch bei $173, also da sieht es wirklich ziemlich gut aus und der Hauptgrund war eben letzte Woche die Meldung, dass Nvidia doch wieder nach China verkaufen darf. Ihr erinnert euch, ich habe es ja auch schon letzte Woche angekündigt, beziehungsweise ich habe darüber spekuliert, dass das Exportverbot von Nvidia für hochwertige KI-Chips nach China wahrscheinlich aufgehoben wird. Wenn man dem Jensen Huang so zugehört hat in den letzten Monaten, dann hat er immer eben diese Lobbyarbeit betrieben und hat ja immer argumentiert, naja, wenn wir jetzt China aufgeben, dann wird eben Huawei, der Konkurrent, sich eben stark entwickeln und dann ist vielleicht Huawei nicht nur in China stark, sondern eben auch international. Und wenn man natürlich die US-Dominanz auf der Welt aufrechterhalten möchte, was KI-Chips angeht und KI-Infrastruktur, dann muss man es eben Nvidia auch erlauben, nach China zu verkaufen. Diese Argumentation, die passt natürlich Nvidia ziemlich gut ins Bild, aber die US-Regierung ist davon überzeugt. Trump ist überzeugt, auch David Sachs, der ja der KI-Beauftragte der US-Regierung ist, schließt sich dieser Argumentation an und dementsprechend eben letzte Woche diese großen News, Nvidia darf wieder nach China verkaufen. Dementsprechend ging die Aktie dann auch sofort um 5% hoch, nachdem das Ganze bekannt gegeben wurde und dementsprechend auch wieder die Aktie bei einem neuen All-Time-High. Und Jensen Huang hat das natürlich wieder ziemlich gut gespielt, denn bei den letzten Quartalszahlen hat er ja verkündigt, dass Nvidia gar nicht mehr mit China rechnet. Dementsprechend wurden eben die Chips, die H20-Chips, die ja für China bestimmt waren, erstmal abgeschrieben. Das hat natürlich Nvidias Quartalszahlen vom letzten Quartal deutlich verringert und sie haben eben auch in der Guidance, also dem Ausblick auf die nächsten Quartale, China komplett rausgenommen. Das heißt, Nvidia so getan, als ob es China gar nicht gäbe. Und jetzt, da Nvidia wieder nach China exportieren darf, sind das natürlich alles wieder zusätzliche Einnahmen, mit denen jetzt viele Analysten erstmal nicht mehr gerechnet haben, weil sie es eben nicht mehr in ihrem Modell drin haben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass bei den nächsten Quartalsergebnissen die Ergebnisse sehr, sehr gut sein müssten, weil jetzt eben dieser zusätzliche China-Effekt wieder reinkommt. Kommen wir jetzt zum Meta und da ist Mark Zuckerberg weiterhin unterwegs bei seiner KI-Initiative. Er hat ein Interview gegeben und da eben angekündigt, dass Meta in den kommenden Jahren hunderte Milliarden von Dollar in KI investieren möchte. Und zwar nicht nur in die besten Talente. Wir wissen ja, Mark Zuckerberg wirbt höchstpersönlich die besten KI-Talente ab für eine Arbeit im Meta Superintelligence Lab, sondern es geht natürlich vor allem auch um das Thema KI-Infrastruktur. Und da hat eben Mark Zuckerberg davon gesprochen, dass er in den kommenden Jahren wirklich mehrere Gigawatt Data Center aufbauen möchte. Also wirklich Data Center mit einer unglaublichen Rechenkapazität. Und das ist natürlich wieder ziemlich positiv, zum Beispiel für Nvidia, die natürlich die Chips stellen werden für diese riesigen Data Center. Und auch die Recruiting-Bemühungen von Mark Zuckerberg scheinen im Augenblick ziemlich erfolgreich zu sein. Am Anfang hat ja der Sam Altman von OpenAI noch gesagt, dass Mark Zuckerberg die besten Talente nicht abwerben konnte. Mittlerweile hat man aber gesehen, dass Mark Zuckerberg wirklich sehr, sehr gute Team-Member von OpenAI übernommen hat. Das Spannende ist ja immer, dass man bei vielen Produkten von OpenAI dann eben nachlesen kann, wer woran beteiligt war, damit eben diese Forscher und Forscherinnen auch öffentlich Credit dafür bekommen. Der Nachteil davon ist natürlich, dass die Konkurrenz, wie zum Beispiel Zuckerberg, immer ganz genau sehen kann, okay, wer war denn zuständig für ChatGPT Voice oder für Sora oder eben für den ChatGPT Agenten? Und dementsprechend kann er natürlich sofort bei denen anklopfen und versuchen, die abzuwerben. Und jetzt gibt es ja immer schon den Meme, dass sobald OpenAI wieder ein neues ChatGPT-Feature im Livestream ankündigt, dass dann eben Zuckerberg dann sofort einen Alert bekommt und eben sagt, okay, 5 neue Leute, die jetzt auf meinem Radar sind, die ich jetzt unbedingt abwerben muss. Machen wir gleich weiter mit OpenAI und den KI-News der Woche. Und zwar haben wir ja gerade gehört, dass OpenAI einige wichtige Mitarbeiter an Meta verloren hat. Gleichzeitig sind aber nicht alle dem Ruf des Geldes gefolgt. Angeblich haben 10 Forscher von OpenAI ein Angebot erhalten in Höhe von $300 Millionen über 4 Jahre für die Rolle des Chief Scientists im neuen Meta Superintelligence Lab und die haben offenbar alle abgelehnt. Das heißt, Meta hat schon einige sehr gute Leute abgeworben, aber OpenAI hat natürlich immer noch einige Top-Talente. Die haben dann letzte Woche auch ein neues spannendes Feature vorgestellt, nämlich ChatGPT Agent. Die Idee hinter KI-Agenten ist ja, dass Agenten eben selbstständig und autonom von uns agieren können. Ein normaler KI-Chatbot, wie zum Beispiel ChatGPT, agiert ja eher als Co-Pilot. Das heißt, ich als Mensch muss schon noch einige Sachen eingeben und der Co-Pilot unterstützt mich eben dabei. Die Idee vom Agenten ist aber, dass dieser eben sehr selbstständig arbeiten kann. Das heißt, ich als Mensch kann da einige Dinge in Auftrag geben und idealerweise kann der Agent dann diese Aufträge für mich erledigen, ohne zu viele Rückfragen stellen zu müssen. Und erste Versionen von solchen Agenten hat OpenAI in den letzten Monaten ja schon released, nämlich einmal Deep Research, also die Fähigkeit, dass ChatGPT eben sehr komplexe und aufwendige Webrecherchen machen kann. Und dann eben auch noch Operator, das ist ja eben dieses Agentenfeature, bei dem ChatGPT dann eben auch selbstständig zum Beispiel Sachen im Internet einkaufen kann, Tische reservieren oder auch Hotels buchen kann. Und Sam Altman hat dann aber selbst gesagt, naja, das waren ganz gute Ansätze mit Deep Research und Operator, aber so ganz haben die eben diesen agentischen Zweck noch nicht erfüllt und deshalb haben sie jetzt beides zusammengeführt. Das heißt, der neue ChatGPT Agent führt eben zusammen die Research-Fähigkeiten von Deep Research, aber eben auch die agentischen Fähigkeiten von Operator. Das heißt, die Kombination aus ChatGPT kann eben sehr, sehr viele Sachen recherchieren, aber dann eben nicht nur die Informationen präsentieren, sondern eben auch dann agieren. Also zum Beispiel Formulare ausfüllen, andere Webseiten scrapen, Informationen besorgen, Wettbewerber analysieren oder eben auch einfach Sachen einkaufen. Wenn ihr also ChatGPT Pro-User seid, also das Ding für $200 im Monat, dann könnt ihr eben schon mit ChatGPT Agent experimentieren. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es das in Europa auch schon gibt. Falls es nur in den USA vorhanden ist, müsst ihr dann eben einen VPN-Client benutzen. Und das sind wir ja leider in Europa schon gewohnt, dass die neuesten Features immer erstmal nur für die Pro-Version rauskommen und dann erstmal nur mit VPN nutzbar sind, weil es eben ein paar Wochen oder Monate dauert, bis die Features dann auch in Europa erscheinen. ChatGPT Agent ist natürlich für den Mainstream das wichtigste Feature der letzten Woche, weil natürlich hunderte von Millionen Menschen ChatGPT benutzen. Aber wenn ich so in die Twitter-AI-Bubble reingucke, dann sind die Leute auch schwer begeistert von Comet von Perplexity. Comet ist ja der Browser von Perplexity und da sind eben auch sehr viele agentische Features drin. Aktuell eben nur vorhanden bei Perplexity Max, also auch wieder $200 im Monat und da aktuell definitiv nur in den USA. Das heißt, auch da muss man einen VPN-Client benutzen. Ich werde diese Woche mal beide Sachen gegeneinander austesten, also ChatGPT Agent auf der einen Seite, Comet von Perplexity auf der anderen Seite und dann miteinander vergleichen. Ich kann mir vorstellen, dass für die Masse natürlich langfristig vor allem ChatGPT Agent relevant ist, weil, wie gesagt, alle benutzen das. Aber den Ansatz von Perplexity finde ich eben auch sehr spannend, eben den Browser gleich anzubieten mit KI-Features. Und OpenAI hat ja auch schon angekündigt, seinen eigenen Browser rausbringen zu wollen. Das heißt, da können wir schon mal die verschiedenen Ansätze sehen, wie man in Zukunft mit Agents arbeiten kann. Und Perplexity hat letzte Woche wieder eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Perplexity wird aktuell mit $18 Milliarden bewertet. Und das sind natürlich erstmal gute Nachrichten für Perplexity, weil es ja auch immer wieder diese Gerüchte gibt, dass Apple vielleicht Perplexity kaufen sollte. Und wenn man dann natürlich dieses Preisschild immer weiter nach oben schrauben kann, dann ist es natürlich erstmal eine ziemlich gute Verhandlungsbasis für Perplexity. Dann noch zwei kurze News zu Elon Musk und Netflix. Und zwar hat Elon Musk jetzt getweetet, dass er das Thema KI in der Vergangenheit unterschätzt hat und jetzt all in gehen möchte. Und das finde ich eben extrem spannend, weil Elon ja eh schon sehr viel investiert. Also er hat ja xAI gegründet. Wir wissen, dass er eben auch bei Tesla sehr viel in KI investiert. Er hat ja auch diese riesigen Datacenter gebaut, also den größten GPU-Cluster der Welt. Und obwohl er jetzt eben schon zig oder $100 Milliarden in KI investiert hat, sagt Elon Musk eben, hey, das ist alles noch viel zu wenig. Ich muss da noch viel mehr Gas geben. Und das finde ich einfach extrem spannend, dass Player wie Elon Musk, die ja eh schon viel bei KI machen, eben jetzt auch der Meinung sind, hey, da muss noch viel mehr gehen, wohingegen ja Companies wie Apple ja überhaupt nichts mit KI machen und die meisten deutschen Unternehmen oder die meisten Unternehmen weltweit, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch viel, viel zu wenig machen mit KI. Das heißt auch da wieder vielleicht als Impuls für euch, für eure Unternehmen, wenn ein Elon Musk, der jetzt eben schon zig Milliarden in KI investiert hat, der Meinung ist, dass er zu wenig in Sachen KI macht, dann trifft das auf uns alle wahrscheinlich auch zu und wir sollten auch deutlich mehr machen mit KI und da wahrscheinlich auch all in gehen. Und auch Netflix setzt immer mehr KI ein. Letzte Woche hat Netflix darüber gesprochen, dass KI jetzt eben eingesetzt wird, um eben Videomaterial zu generieren und eben auch zu editieren. Und wenn Netflix das macht, dann wird der Rest von Hollywood vermutlich auch bald folgen. Netflix war ja schon eh immer sehr technisch advanced. Die haben ja schon immer sehr viel AB-Testing auch gemacht mit ihren ganzen Thumbnails, um eben zu sehen, welche da am besten funktionieren. Und das Thema generative KI nutzen sie jetzt natürlich eben auch immer stärker. Wahrscheinlich haben sie es in den letzten 2-3 Jahren immer mal wieder getestet, aber waren vielleicht noch nicht der Meinung, dass man es eben wirklich perfekt nutzen kann für ihre Sendung. Und jetzt nutzen sie es natürlich immer stärker. Gerade im Filmbereich ist es natürlich offensichtlich, wo man es einsetzen könnte. Also eben nicht nur beim Generieren von Special Effects oder zum Editieren, sondern natürlich vor allem auch beim Thema Übersetzung und Dubbing. Also gerade ein globaler Player wie Netflix, der muss sein Content ja in hunderten von Sprachen veröffentlichen. Das ist ohne KI ziemlich aufwendig und teuer. Und mit KI ist es ganz natürlich deutlich effizienter. Ich bin mal gespannt, wann auch deutsche Media Companies wie RTL oder Pro7Sat1 auch stärker auf das Thema KI setzen werden in der Produktion ihrer Medieninhalte. Und die letzte Company, über die ich heute sprechen möchte, ist Anthropic. Über Anthropic sprechen wir ja nicht so oft, weil die bislang immer so ein bisschen im Schatten von OpenAI waren. Aber man muss sagen, Anthropic ist ja mit Abstand das zweitgrößte AI-Lab und die scheinen in einigen Bereichen jetzt auch besser zu sein als OpenAI. Wenn wir über KI sprechen, dann denken wir ja immer an sowas wie ChatGPT. Und ChatGPT ist natürlich eben so das neue Google. Das heißt, die meisten Konsumenten auf der Welt, die benutzen eben auch ChatGPT. Aber Anthropic konzentriert sich da auf andere Use Cases. Und zwar haben die ja auch ihren Chatbot, nämlich Claude, aber Anthropic hat das Rennen um den Consumermarkt so ein bisschen aufgegeben. Das heißt, die versuchen gar nicht mehr, ChatGPT irgendwie zu verdrängen. Stattdessen konzentrieren sie sich voll auf B2B und Enterprise. Und da eben vor allem auf folgende Verticals, nämlich einmal das ganze Thema Coding und Softwareentwicklung und zum Beispiel auch Financial Services. Und da ist zum Beispiel Claude Code extrem populär, also einfach als Coding-Assistent für Softwareentwicklung. Und spannenderweise ist Claude auch sehr stark vertreten im Bereich Financial Services. Und da gibt's aktuell auf YouTube auch eine ziemlich spannende Keynote bzw. Präsentation von Anthropic letzte Woche. Und da zeigt eben Anthropic, wie große Banken, Investmentfunds oder Hedgefunds eben auf deren Technologie setzen. Und das ist deshalb spannend, weil natürlich Financial Services ein sehr komplexer Bereich ist, wo es natürlich auch sehr hohe Anforderungen an die KI gibt. Und diesen Markt scheint Anthropic jetzt für sich erstmal zu gewinnen. Und das Spannende an der Strategie von Anthropic ist, dass der Enterprise-Markt vielleicht von der Anzahl der User erstmal deutlich kleiner ist. Das heißt, da werden die wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie 1 Milliarde User haben. Aber der Markt ist natürlich sehr profitabel, weil einerseits Unternehmen eben eine ganz andere Zahlungsbereitschaft haben als Consumer. Also Consumer, die zahlen vielleicht maximal ihre $20 im Monat, aber Unternehmen sind bereit, deutlich mehr zu zahlen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung und Coding ja einfach extrem viel Output generiert wird. Denn oftmals rechnen ja solche Companies wie Anthropic oder OpenAI eben auch nach Volumen ab. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein ChatGPT-User 10-mal am Tag ChatGPT benutzt, dann ist es irgendwo in den $20 im Monat abgedeckt. Aber wenn jetzt im Coding-Kontext irgendein Entwickler jeden Tag tausende Zeilen von Code schreibt, dann kann es schon mal sein, dass am Ende des Monats eben eine Rechnung von ein paar tausend Dollar eben anfällt. Aber die Entwickler sind trotzdem super happy, weil sie halt sagen, okay, das sind jetzt ein paar tausend Dollar, aber ich habe jetzt eben damit den Output generiert, für den ich sonst irgendwie 10 Menschen gebraucht hätte. Dementsprechend stark auch das Umsatzwachstum bei Anthropic und auch die Bewertung. Und offenbar soll Anthropic jetzt schon mit $100 Milliarden bewertet werden. Zum Vergleich, die Bewertung von OpenAI liegt auch nur bei $300 bis $400 Milliarden. Das heißt, da schließt Anthropic schon ziemlich auf und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie die sich da eben auch positionieren und ich finde eben auch diesen B2B und Enterprise-Fokus sehr, sehr spannend. So, das war das Aktien- und KI-Update für diese Woche. Wir sehen an vielen Stellen All-Time-Highs beim Nasdaq, beim S&P 500, bei Nvidia und bei Microsoft. Auch bei Bitcoin hatten wir letzte Woche ein All-Time-High und wir sehen eben, dass im KI-Space nach wie vor die Post abgeht, was man an den Investments von Mark Zuckerberg sehen kann, an der Tatsache, dass Elon Musk jetzt eben wirklich All-In bei AI gehen möchte und dass eben auch OpenAI und Anthropic natürlich versuchen, ganz stark ihre Märkte für sich zu erobern. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den YouTube-Channel und den Podcast abonniert. Wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut, dann würde ich mich natürlich über einen Like und einen Kommentar freuen. Das hilft dem Algorithmus und dadurch wird der Channel noch mehr Leuten empfohlen. Und wenn ihr das Ganze als Podcast hört, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt und eben auch bei Spotify und Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet. Und zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es neue Termine für die AI Masterclass. Viele von euch haben nachgefragt, Mensch Theo, wann bietest du wieder Schulungen und Seminare rund ums Thema Künstliche Intelligenz an? Wir machen jetzt erstmal eine kurze Sommerpause, aber im September und November gibt es die neuen Termine. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Wenn ihr also mehr über KI lernen möchtet und auch wissen möchtet, wie man genau welche Tools bedient, dann schaut euch gerne meine AI Masterclass an. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.